Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS 1 am Freitagnachmittag am Mikrofon Mike Lamar. Er ist ein Garant für gute Unterhaltung, für Bestseller und für hohe Einschaltquoten, der Charles Lewinsky. Der 65-jährige Schweizer Schriftsteller hat uns jahrelang zum Lachen gebracht mit seiner Fernsehsitcom «Fast eine Familie». Er hat mit seinem Schmöker Melnitz bewiesen, dass auch dicke Bücher gar nicht langweilig sein müssen. Und diesen Sommer hat er das Leben von Jeremias Gotthelf als Musical auf die Bühne am Thunersee gebracht. Jetzt erscheint sein neuester Roman «Geron». Es ist das die wahre Lebensgeschichte von einem jüdischen Regisseur und Entertainer. Lucia Stettler, DRS1 Literaturredaktorin, gerade mal vorweg, Ihr Urteil für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, mir hat das Buch sehr gefallen. Also ich bin ehrlich gesagt begeistert. Die Geschichte kann ihm nicht kalt lassen, die kommt dem richtig an. Sie fordert Dosen, das muss ich sagen, und das über mehr als 500 Seiten. Der Charles Lewinsky weiss natürlich, wie man eine Geschichte spannend und süffig erzählt, dass er aber auch sprachlich und atmosphärisch an einem Stoff, an einem Thema, an einem heiklen Thema, wie da bei Geron, so gerecht werden kann, das hat mich überrascht. Und ich denke, das Buch wird in vielen Köpfen, nicht nur in meinem, bleibende Spuren hinterlassen.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Charles Lewinsky mit einer jüdischen Geschichte befasst. In Melnitz vor 5 Jahren ist es um eine fiktive jüdische Familie gegangen, von Ende 19. Jahrhundert bis 1945. Kann man Geron mit seinem Bestseller vergleichen?
Ja, es gibt durchaus Parallelen zwischen Melnitz und Geron. Einmal in der Art, wie es erzählt wird, eben üppig, farbig, emotional, manchmal mit Humor. Häufig aber eben auch mit Tiefgang. Und vor allem ist es eine Geschichte wieder mit vielschichtigen, glaubwürdigen Figuren. Auch hier bei Geron, weil der Charles Lewinsky, der jetzt gesagt, Mike Lamar, wieder ein historischer Stoff. Wieder geht es um ein Stück jüdische Geschichte. Diesmal nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland. Geron dünkt mich zum Lesen ernster, auffühlender als Melnitz. Und vor allem eben noch näher bei Wirklichkeit. Praktisch alle Menschen, die da vorkommen, hat es tatsächlich gegeben. Vor allem eben der Kurt Geron.
Kurt Geron, ich denke, dass der Name auch den Filmfreunden unter unseren Hörerinnen und Hörern nicht allzu viel sagt. Wer war der Mann genau gewesen?
Der Kurt Geron hat Jahrgang 1897 gehabt. Er war ein berühmter Schauspieler und Komiker in Deutschland in den 20er und 30er Jahren. Im Varieté, im Theater und auch im Film. Eine Rolle hat ihn quasi unsterblich gemacht. Die Rolle vom Tiger Brown und vom Moritatensänger in der Uraufführung von der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Dort hat er 1928 zu Berlin das legendäre Mackie-Messer-Lied gesungen.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt ihr im Gesicht. Und McGee's, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
Das also der Kurt Geron, wo in der Uraufführung von Brecht seiner Drei-Groschen-Oper das Mackie-Messer-Lied gesungen hat. Irgendwie speziell, Lucia Stetter, dass man die Stimme von einem Romanheld hört.
Ja, das ist schon so, dass der leicht presste Ton, den wir da hören, der war offenbar typisch für Kurt Geron. Auch optisch ist er aufgefallen. Er war kein schöner Mann, aber eben ein Charakterdarsteller. Er hatte einen grossen Bauch und auch ein rundliches Gesicht. Häufig hat er so ein bisschen zwielichtige, dubiose Typen gespielt. Zum Beispiel auch der Zauberkünstler Kippert im Film «Der blaue Engel» neben der Marlene Dietrich. Später, in den 30er Jahren, ist der Kurt Geron dagegen häufiger hinter der Kamera gestanden als Regisseur. Er hat Dutzende von leichten Unterhaltungsfilmen gedreht, bis er 1933 als jüdischer Bürger von einem Tag aufeinander nicht mehr arbeiten durfte.
Die Nationalsozialisten haben ihm also ein Arbeitsverbot auferlegt. Was hat der Geron darauf aber gemacht?
Ja, er ist fort von Berlin, fort aus Deutschland, in andere europäische Städte, wo er noch eben hat können auftreten. Das war ihm wichtig gewesen. Paris, Wien, Amsterdam. Als die Nazis nach Holland besetzt haben, sind er und seine Frau Olga deportiert worden. Zuerst in ein Durchgangslager und dann Anfang 1944 ins KZ Theresienstadt. der Vorhölle zu Auschwitz, wie man dem Ghetto gesagt hat.
Was macht jetzt der Charles Lewinsky mit dieser realen Figur in seinem neuen Roman?
Ja, er setzt ihm quasi ein literarisches Denkmal. Und zwar fängt der Roman die Theresienstadt an. Wir erleben drei Tage, drei entscheidende Tage im Leben von Kurt Geron. Und in Rückblenden wird dann seine persönliche Geschichte aufgerollt. Es ist eine Geschichte, wo die Schauspielerei eine zentrale Rolle spielt. Und es ist eine Geschichte, wo die Judenverfolgung eine zentrale Rolle spielt. Und darum habe ich mir überlegt, mit wem möchte ich über diesen Roman diskutieren? Und ich habe einen kompetenten Gesprächspartner gefunden. Der Basler Schauspieler Budi Elias, heute 86. Er hat selber mehrere Verwandte im Konzentrationslager verloren. Unter anderem seine Cousine, die Anne Frank, die weltberühmt worden ist durch ihre Tagebücher.
Als Einstieg in das Gespräch mit dem Budi Elias hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman Geron. Um was geht es in der Szene?
Ja, es ist eigentlich die Schlüsselstelle im Roman. Der Kurt Geron wird vom Lagerkommandant Rahm ins Büro zitiert. Er wünscht sich von seinem prominenten Häftling einen geschönten Propagandafilm, für endlich den Gerücht über die schlimmen Zustände im KZ entgegenzuwirken. Der Rahm, der gibt dem Kurt Geron drei Tage Bedenkzeit. Die drei Tage, die wir als Leserinnen und Leser eben dann hautnah mitverfolgen.
Rahm will, dass ich einen Film über Theresienstadt drehe. Nicht über das Theresienstadt, in dem ich eingesperrt bin, über das Theresienstadt, das sie der Welt zeigen wollen. Einen glücklichen Film aus einer glücklichen Stadt, wo die Leute ins Kaffeehaus gehen, Sport treiben, die wunderschöne Landschaft genießen, wo sie am Morgen fröhlich zur Arbeit marschieren. Hajo, hajo, wir sind vergnügt und froh. Und am Abend den wohlverdienten Feiertag genießen. Eine Stadt, wo nicht jeden Tag Karren mit verhungerten alten Leuten durch die Straßen geschoben werden. Zu diesem Film soll ich das Drehbuch schreiben. Bei diesem Film soll ich Regie führen. Hajo, hajo. Rahm hat mir keine Gegenleistung versprochen, aber einen Film dreht man nicht im Zug nach Auschwitz. Solange ich dran arbeite, bin ich sicher. Das ist die eine Seite. Die andere, wer Pech anfasst, besudelt sich. Sie haben meine Eltern nach Sobibor geschickt und jetzt soll ich ihnen helfen, der Welt vorzulügen, dass sie eigentlich ganz nett zu uns sind. Das lächelnde Gesicht von Theresienstadt, Rahms eigene Worte. Das lächelnde Gesicht des Hungers und der Krankheit und des Todes. Regie Kurt Geron. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich das täte? Ein Mensch, der nicht nach Auschwitz geschickt wird. Ein Mensch, der es verdient hätte, nach Auschwitz geschickt zu werden. Beten müsste man können. Einen Gott müsste es geben, den man fragen kann. Nur, es gibt keinen Gott. Einen Lieben schon gar nicht.
Das also ein Ausschnitt aus dem Anfang vom neuen Roman von Charles Lewinsky, von Geron. Budi Elias, der hat jetzt sehr aufmerksam zugelassen. Was ist noch dabei durch den Kopf?
Es ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum von diesem Mann. Also es ist so etwas Entsetzliches. Ich kann genau wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Mache ich den Film, rette ich mich um meine Frau Olga wahrscheinlich. Mache ich den Film nicht, bin ich sofort in Auschwitz und vergast. Was macht so ein Mann? Sagt er selber, ich muss ein Sauhund sein, ich muss den Film machen, weil ich muss mich retten. Oder springe ich über meinen Schatten und sage nein und weiss, ich werde vergast.
Es ist ein Pakt mit dem Teufel eigentlich, der ihm da angeboten wird.
Ja, es ist so eine entsetzliche Situation. Man ist diesen Leuten ja ausgeliefert gesehen, total. Und ich glaube, ich würde mich entscheiden. Ich versuche mich zu retten. Ich mache den Film. Ich wüsste keinen anderen Ausweg, speziell wenn ich verheiratet wäre und meine Frau wäre bei mir.
Zum Zeitpunkt von dem Angebot, oder Angebot ist fast ein bisschen zynisch gesagt, zum Zeitpunkt von dem Befehl, kann man fast sagen, sind der Kurt Geron und seine Frau Olga schon längere Zeit in Theresienstadt. Der Charles Lewinsky beschreibt ja sehr genau, unter welchen Bedingungen die Häftlinge dort haben müssen leben, auf engstem Raum. Die Bedingungen, auch die hygienischen, waren katastrophal. Die Leute waren immer wieder krank. Oder Kurt Geron hat regelmässig Durchfall gehabt, Bauchweh gehabt, müssen brechen. Auch das Essen war grauenhaft gewesen. Es hat zu wenig gehabt, aber das war einfach nicht gutierbar gewesen. Die Leute hatten ständig Hunger gehabt. Und vor allem hatten sie ständig Angst gehabt, als nächstes auf dieser Liste zu stehen von denen, die den Zug nach Auschwitz müssen besteigen. Dir selber, Budi Elias, dir hatt Verwandte gehabt, die in Konzentrationslager kamen. Und ihr habt als Schauspieler auch in mehreren Filmen mitgespielt, die den Holocaust thematisieren. Wird der Charles Lewinsky der Situation gerecht? Ihr habt ja jetzt den Roman gelesen. Sind die Schilderungen nachvollziehbar? Stimmt das, was er da zeigt?
Unglaublich. Also es ist für mich ein Rätsel, wie der Mann fantastisch die Situationen beschreibt. Er muss ja auch wirklich enorm recherchiert haben. Aber er ist ja auch jüdisch und er kann sich da reinfühlen. Also ich weiss sehr viel durch meinen Onkel Otto Frank, der Auschwitz überlebt hat, der Vater von der Anne Frank. Ich bin ja der Cousin von der Anne Frank, der umgekommen ist. Und es ist einfach fantastisch, wie der Lewinsky überhaupt das ganze Buch durch so viel weiss. Und für mich ist es das Schlüsselerlebnis, der letzte Satz von ihm, als sehr viel erfunden ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann nicht eine einzige Stelle in diesem Buch nennen, wo ich würde sagen, nein, also das hat er erfunden. Ich finde keine.
Hat es eine Szene in diesem Buch, wo ich besonders unter die Haut gegangen sind?
Die allererste Szene von diesem Buch hat mir so einen Schock versetzt, dass ich einige Minuten nicht weiterlesen konnte. Es ist die Szene, wo der Geron neben einem S-Mann steht und seinen Schlag ins Gesicht erwartet, wo nicht gekommen ist. Mein Onkel, der liebe Otto Frank, so ein humanistisch denkender und handelnder, liebenswürdiger Mann, hat das erlebt, nur als der SS-Mann ihn aus reiner Freude zusammengeschlagen hat. Und das hat mir der Otto Frank erzählt, ist das Schlimmste für ihn in Auschwitz. Er hätte nicht mehr leben. Er hat gesagt, er sei in seine Baracke zurückgegangen, hat sich auf seine Britsche gelegt und hätte nicht mehr leben. Aber seine Freunde, die dort bei ihm waren, haben gesagt, Otto, du musst aufstehen. Und sie haben es arrangieren können, als der Otto Frank in der Krankenbaracke aufgenommen worden ist. Und das hat ihm das Leben gerettet.
Demütigungen, das merkt man ja in diesem Roman von Charles Lewinsky. Demütigungen, das ist ja ins Grenzenlose gegangen, was die Leute da an Demütigungen haben müssen erleben.
Das ist dauernd passiert. Die Menschen sind dauernd demütigt worden. Und natürlich ermordet worden. Unter anderem, das muss man immer wieder sagen, 1,5 Millionen Kinder.
In diesem Roman da, im Roman Geron, wagt ja der Charles Lewinsky eigentlich eine unglaubliche Gratwanderung. Er schreibt über das Grauen, wie wenn er es selber würde erleben. Er schlüpft ja quasi in die Haut, in den Kopf von dem Schauspieler Geron. Die NZZ fragt darum auch die Woche, darf man das überhaupt? Dir, Budi Elias, geht jetzt gerade die Antwort, man darf es als Nachgeborene, wenn man es eben so macht, wie der Charles Lewinsky sie macht?
Genau das ist es. Er weiß alles. Das wundert mich. Der Charles Lewinsky ist 1960, ist erst 14 Jahre alt gewesen. Er hat ja die ganze Zeit gar nicht erlebt. Ich habe sie erlebt. Natürlich die Stummfilmzeit nicht so. Aber wie der Lewinsky auch die Kinosituation in den 40er Jahren, 30er Jahren beschreibt, das ist mir fast rätselhaft, wie er das alles weiss recherchiert hat. Es ist also für mich ein Erlebnis, das Buch.
Kommen wir zurück zur Geschichte, auf die bewegte Zeit in Berlin, auf die Theater- und Kinozeit in den 20er und 30er Jahren. Auf die kommen wir dann noch zu reden, Budi Elias. Kommen wir zurück zu der Situation, da im KZ Theresienstadt, der Kurt Geron ist jetzt also vor der Wahl, dreht er den Propagandafilm, hilft er mit, eine Lugi in die Welt rauszubringen, oder sagt er Nein und unterschreibt damit sein Todesurteil. Er sagt, ich mache es. Er dreht den Film. Und nicht zuletzt darum dreht er ihn, weil nicht Olga, seine Frau, ermuntert dazu. Sie sagt, mach's. Vielleicht ist ja der Krieg fertig, bevor der Film fertig ist, und dann haben wir Glück gehabt. Hätten denn die Insassen von dem Theresienstadt überhaupt Möglichkeit gehabt, zu Nachrichten zu kommen von Gegenseiten? Also, sind da Informationen durchgesickert?
Ja, das hat es schon gegeben. Genau gleich wie in Auschwitz. Also, die Gefangenen in Auschwitz haben es mitbekommen, als die Russen sich nähern, als die Befreiung nah ist. Das haben sie schon mitbekommen. Sie haben ja den Geschützlärm noch gehört und so. Und mein Onkel Otto Frank ist ja in letzter Minute gerettet worden. Er ist von der SS schon an die Wand gestellt worden. Das Erschießungskommando war schon da, wo ein Wagen mit SS angefahren und dem Erschießungskommando zugeschraubt hat. Weg, weg, die Russen kommen. Und so ist er in letzter Minute gerettet worden.
Also da sind doch gewisse Zeichen durchgesickert. Eventuell ist der Krieg gleich zu Ende.
Ja, man hat schon etwas mitbekommen. Ich meine, die Gerüchteküche, die ist bis in die Konzentrationslager reingekommen.
Wir reden über einen neuen Roman Geron von Charles Lewinsky. Und der spielt ja nicht nur im KZ Theresienstadt, sondern wir begleiten den Geron durch alle Stationen von seinem Leben. Und so gesehen gibt das Buch eben auch einen wunderbaren Einblick in die aufregenden 20er und 30er Jahre zu Berlin. Dann, wo der Kurt Geron auf der Bühne und auf der Leinwand Karriere gemacht hat. Unter anderem eben auch als Tiger Braun in der Uraufführung von der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Der seit 1925 geboren. Also, ihr seid gerade in dieser Zeit eigentlich auf die Welt gekommen, wo das da so abgegangen ist in diesem Berlin.
Ja, also die Zeit habe ich natürlich nicht mehr so mitgekriegt. Allerdings habe ich ein Erlebnis von 1929. Da sind ab und zu sind meine Eltern noch so befort. Mein Bruder und ich haben eine Kindermeidli gehabt. Und ich kann mich erinnern, 1929 sind sie einmal nachts zu uns ins Zimmer gekommen und haben meinem Bruder und mir total außer Atem erzählt, stellt euch vor, wir haben einen Film gesehen, in dem gesprochen und gesungen wurde. Und das war der erste Tonfilm, der amerikanische Film «The Jazz Singer» mit dem Al Jolson.
Und diese Zeit, die hat eben der Kurt Geron als Künstler hautnah miterlebt. Er hat in Stummfilmen mitgespielt und dann eben auch in gesprochenen Filmen, in Tonfilmen. Er hat ja auch sehr viele berühmte Leute von damals gekannt. Das ist auch spannend, das zu lesen. Also, mit der Marlene Dietrich hat er zusammengearbeitet, mit dem Hans Albers, mit dem Heinz Rühmann, der übrigens eine sehr zwielichtige Rolle gespielt hat in diesem Nazi-Deutschland. Das ist auch interessant, das zu erfahren. Also, es sind da viele Namen, die uns heute noch ein Begriff sind. Habt ihr ein paar davon persönlich noch gekannt?
Ja, selbstverständlich habe ich die Namen noch gekannt. Das sind Filmhelden gewesen, also Heinz Rühmann und Marlene Dietrich, Jannings und das. Die habe ich natürlich alle noch erlebt. Und ich bin ja immer ins Kino gegangen, wenn ich auch konnte. Mehr amerikanische Filme, aber die sagen mir alle noch etwas, die Namen.
Und der Kurt Geron, ist der euch ohne Begriff gewesen, bevor ihr den Roman gelesen habt?
Nein, da war mir leider kein Begriff gewesen. Denn wo er ist ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, 33, 34, 35 ist er rausgefallen worden aus seinem Beruf. Und da bin ich noch zu klein gewesen. Also da bin ich ja erst 8 Jahre oder 9 Jahre gewesen. Ich habe eigentlich erst meine Kinozeit so ab Ende der 30er Jahre erlebt.
Ihr habt den Kurt Geron jetzt in diesem Roman lernen kennen. Der Charles Lewinsky hat gesagt, er habe praktisch jeden Zettel, der von dem Geron oder über den Geron ist geschrieben worden, gelesen. Also er hat ganz, ganz viele Recherchen über die Biografie von diesem Künstler gemacht. Gerade aus der ersten Zeit des Lebens ist vieles unklar. Er musste einiges erfinden. Später war er mehr dokumentiert. Wie hat er jetzt diesen Typ empfunden? Wie ist der Kurt Geron für euch jetzt übergekommen?
Ein typischer Schauspieler. Ein bisschen eitel, was die meisten Schauspieler ja sind. Sein Beruf sehr zugetan, sein Beruf sehr geliebt, auch der Beruf des Regisseurs. Also es ist ein Mensch, ein Schauspieler, wie ich ihn in meiner Zeit eigentlich auch immer mit Kollegen erlebt habe. Es ist nichts anderes. Also der Schauspieler hat sich eigentlich wenig verändert in den Jahrhunderten oder sagen wir mal in den Jahrzehnten.
In den 30er Jahren kommen dort die Nazis an die Macht. Viele jüdische Künstler bekommen Arbeitsverbot oder Kurt Geron. Einige emigrieren in die USA, der Billy Wilder, Marlene Dietrich. Und das ist ja eins der Rätsel an dieser Biografie von Kurt Geron. Warum hat er den Sprung in die Sicherheit nicht gemacht? Es hat diverse Angebote gegeben. Und offenbar war auch der Charles Lewinsky erstaunt, dass der Geron ausgeharrt hat zu Europa. Und er lässt Kurt Geron an einer Stelle sehr selbstkritisch eine Antwort formulieren.
Wir hatten unseren Aufstieg gemeinsam, die Nazis und ich. Ich wurde berühmt, sie kamen an die Macht. Das eine war schuld, dass ich das andere nicht bemerkt habe. Ich müsste nicht in Theresienstadt hocken, nicht sehnsüchtig auf ein klebriges Brot warten, nicht vor Rahmenmännchen bauen. Ich müsste keinen Film drehen, den ich nicht drehen will. Ich müsste nicht hier sein und Olga müsste nicht. Aber ich war ja zu beschäftigt, um mir rechtzeitig Gedanken zu machen. Ich war ja ein Star, ein eitles Starschloch. Die Zeichen waren dick und deutlich an der Wand, aber ich hatte ja keine Zeit, sie zu lesen. Ich musste ja Autogramme geben. Ein Auto musste ich haben, die besten Zigarren. Wenn bei Rot-Weiß das Tennisfinale war, musste ich dabei sein. Ich war ja berühmt. Darum hockt mein berühmter Arsch jetzt in diesem Loch, weil ich vor lauter Schauspielereitelkeit das Stichwort für den Abgang verpasst habe.
So lässt der Charles Lewinsky sein Held, der Kurt Geron, argumentieren. Es ist reine Spekulation. Historisch ist nichts überliefert, warum der Kurt Geron nicht rechtzeitig fort ist. Budi Elias, was glaubt ihr persönlich? Hat er Gefahr einfach unterschätzt?
Nein, das sind andere Gründe. Schauspieler sind eitel. Schauspieler leben für ihren Beruf. Er ist Schauspieler durch und durch. Er muss auf der Bühne stehen. Er sieht keine andere Möglichkeit zu leben, wie ein Star zu sein. Das ist eine Seite. Eine andere Seite ist aber auch, viele Juden sind umgekommen, weil sie sich gesagt haben, was kann uns denn passieren? Wir sind doch Deutsche. Wir sind Deutsche. Was kann uns passieren? Und vielleicht ist ein Grund in ihm auch gesehen, als er gesagt hat, ja, was soll denn da Schlimmes noch kommen? Ich komme da schon durch. Und er ist eben mit seinem Beruf verheiratet gewesen. Sein Leben war die Bühne. Er könnte sich nicht anders vorstellen. Sein Leben war die Bühne, sein Leben war das Publikum. Ich habe in meiner Zeit habe ich viele Kollegen gehabt, die auch so gedacht haben. Zum Beispiel der Harald Junke. Der Harald Junke war so durch und durch ein Vollschauspieler gewesen. Wenn man dem gesagt hat, du kannst jetzt nicht mehr Theater spielen, das war das Ende gewesen. Und ich muss auch von mir sagen, ich bin auch so gern Schauspieler gewesen und heute auch noch, wenn ich kann. Es ist so ein wunderbarer Beruf, wenn man vor dem Publikum steht und man kann etwas auf der Bühne machen, wo man merkt, das Publikum freut, dass das Publikum geht mit, ist interessiert. Das ist einfach ein wunderbarer Beruf.
Mhm. Aber man verwechselt dann vielleicht mit der Zeit die Realität und die Fiktion, kann das sein?
Ja, sicher. Ich habe die Realität nicht mehr gesehen. Und das ist wahrscheinlich der grösste Fehler von ihm gewesen, als er die Realität nicht hat können einschätzen mehr.
Das wird ja im Romano explizit so gesagt. Das heisst, der Kurt Geron gibt offen zu, dass er die Welt nicht mehr als normalen, kritischen Bürger wahrgenommen hat, sondern einfach durch die spezifische Brille vom Schauspieler.
Das mag eine völlig falsche Optik sein. Mir hat sie immer geholfen. Wer die Welt als Bühne sieht, weiß, dass ihm nichts passieren kann. Nicht wirklich. Das Messer, mit dem einer auf dich losgeht, ist ein Bühnenmesser. Wenn das dir in die Brust rammt, verschwindet die Klinge im Griff. Das Gewehr, mit dem man auf dich schießt, ist nicht geladen. Hinter der Kulisse feuert nur der Requisiteur eine Platzpatrone ab. Und das Schönste am Theater ist, wenn der Vorhang fällt, stehen die Toten wieder auf, gehen unter die Dusche, um sich das Bühnenblut abzuwaschen. Ihre Mörder reiben sich die Dämonie mit Abschminke aus dem Gesicht und erzählen Witze. Natürlich, die Wirklichkeit ist anders, ich habe das immer gewusst, aber für mich fühlte es sich so an, als ob man alles Geschehene auch widerrufen könnte. Ich habe im wirklichen Leben immer nur ein Gastspiel gegeben.
Er hat ja bis am Schluss noch gespielt, ist immer noch auf der Bühne gestanden. Er hat ja in Theresienstadt auch eine eigene Truppe gehabt, Gabarett-Truppe, das Karussell hat das geheissen. Und er hat, wie gesagt, auch den Film gedreht, den Propagandafilm über Theresienstadt. Der Film ist noch rausgekommen unter dem Titel «Der Führer schenkt den Juden eine Stadt». Der Film gibt es als Ganzes heute nicht mehr, aber es sind noch Ausschnitte vorhanden. Am Kurt Geron hat allerdings die Regiearbeit nichts mehr genützt. Er und Olga sind dann doch noch nach Auschwitz deportiert worden und dort am 30. Oktober 1944 ermordet worden. 3 Tage später sind die Vergasungen endgültig eingestellt worden. Interessant ist, dass er selber offenbar das Ausmaß von der Brutalität der Nazis unterschätzt hat. Er hat wahrscheinlich immer noch in einer Ecke von seinem Kopf gehofft, er komme davon, auch wenn er nach Auschwitz kommt. Wir wissen heute das Ausmaß von diesem Massenmord. Wir kennen die grauenhafte Bilanz. Und für das wir immer daran zurückdenken, für das hat er den Roman geschrieben, sagt Charles Lewinsky. Geron sei ein Roman gegen das Vergessen. Budi Elias Eubilanz. Ist ihm das gelungen, ein Buch gegen das Vergessen zu schreiben?
Absolut. Absolut. Das Buch ist so hervorragend recherchiert, geschrieben. Ich habe es erwähnt. Theresienstadt, wo ich das gelesen habe, ich habe ein paar Mal zu meiner Frau gesagt, du, ich kann nicht mehr weiterlesen. Es hat mich dermaßen ergriffen, weil es ist so ähnlich von dem, wo mir mein Onkel Otto Frank aus Auschwitz erzählt hat.
Mit welchem Gefühl habt ihr das Buch zugetan?
Ich war fast traurig, als es fertig war. Ich hätte eigentlich noch weiter lesen in diesem Buch, obwohl es ja das Ende mit Schrecken war. Aber vor allen Dingen ist mir die Figur von Kurt Geron so nachgekommen. Ich habe ihn vorher nicht gekannt und nach dem Buch und mit den Bildern, die ich gesehen habe, ist er mir plötzlich so wie eine Person, fast, ich hätte können sagen, jetzt kennen.
Budi Elias, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Der Schauspieler Budi Elias, Cousin von der Anne Frank, im Gespräch mit der DRS1-Literaturredaktorin Lucia Stettler. Er ist ganz überwältigt vom neuen Roman vom Schweizer Bestsellerautor Charles Lewinsky, Geron. Wenn Sie wissen wollen, wie der Kurt Gerons Vorbild für die Titelfigur ausgesehen hat, dann gehen Sie auf unsere Internetseite drs1.ch. Sie finden ganz viele Bilder und Töne und Filmausschnitte vom Kurt Geron. Und dort haben wir Ihnen auch Angaben zu einem packenden Dokumentarfilm mit dem Titel «Gefangen im Paradies» über das tragische Schicksal von dem jüdischen Schauspieler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.